Wir befinden uns aktuell in unserer Predigtreihe, die sich nennt Prioritäten. Und es gibt so ein Gesetz oder beziehungsweise eine Regel, wenn du einkaufen gehst, geh nie hungrig einkaufen. Hast du schon mal erlebt, oder? Also es macht keinen Sinn, hungrig einkaufen zu gehen. Und ich erinnere mich, oder ich habe mich erinnert in der Vorbereitung, wie ich in meiner, also als ich meine erste Wohnung bezogen habe, alleine, wo ich für mich alleine quasi einkaufen gegangen bin und meinen eigenen Kühlschrank gefüllt habe. Na klar, ich meine, ich musste jetzt selbst dafür bezahlen, aber das war schon was. Und das Ding ist, meine Einkaufsstrategie hat sich von damals zu heute enorm verändert. Also damals war ich wie so ein halb verhungerter Löwe, der in der Savanne rumläuft und der auf der Suche nach Beute ist. Und so ging es mir damals. Also ich war auf der Suche nach Beute und dann bin ich halt in den Laden, habe ich die Beute gefunden, habe ich sie gleich spontan gekauft, bin nach Hause gegangen und habe mein nicht so ganz komplexes Essen in der Bratpfanne oder in der Mikrowelle warm gemacht, vielleicht noch in dem Topf und so weiter. Und bei mir gab es regelmäßig Thunfisch mit Reis, Salz und Pfeffer. Und ich fühlte mich wie der König der Löwen. Also heute, wenn ich einkaufen gehe, dann habe ich eine Liste in der Hand, die meine Frau erstellt hat. Und auf dieser Liste sind entsprechende Gänge aufgelistet. Und die Beute, die ich suche, ist entsprechend der Gänge aufgelistet. Ja, ist so. Ja, und ich klappe halt die Sachen entsprechend einfach ab. Ja, es ist, Martin, ist easy. Du musst gar nicht mehr suchen, sondern du gehst einfach diese Liste ab. Und interessant ist, dass ich damals, als ich so wie so ein halbverhungerter Löwe durch die Savannengänge so gelaufen bin, also alle 2-3 Tage, manchmal sogar täglich einkaufen war, heute kaufen wir einmal die Woche für 5 Personen ein und das ist okay. Das funktioniert. Was war der Unterschied? Damals kaufte ich für den Moment. Ich ließ mich einfach von meinen Gefühlen und meinen Emotionen leiten. Man kann auch sagen, von meinen Gelüsten. Einfach das, was mir jetzt in den Sinn kam, das packte ich in meinen Einkaufswagen. Mal hier eine Pizza, mal da eine Fertigpackung. Bisschen mehr Thunfisch, ich habe damals noch ein bisschen mehr trainiert, Putenfleisch, ja, und immer schön einfach gehalten, gar nicht viel Aufwand. Heute gehe ich anders einkaufen und zwar nach einem Plan. Zugegeben, meine Frau schreibt unsere Pläne und ich habe so überlegt, ich glaube, ich würde immer noch wie ein halbverhungerter Löwe durch die Savannengänge laufen, wenn meine Frau nicht wäre. Wäre vielleicht nicht ganz so schlimm. Heute verfolge ich ein Ziel. Damals hatte ich keinen Plan. Ich hatte keine Bestimmung. Ich lebte nicht nach Bestimmung. Ich lebte einfach aus dem Bauch heraus, einfach was mir gerade von meinem Gefühl her gut tat oder wo ich dachte, das tut mir gut. Und beim Nachdenken über diese Predigt kam mir so die Parallele für das Leben vieler Christen. Viele Christen laufen durch ihr Leben genauso planlos, wie ich damals durch die Gänge auf der Suche nach irgendwelchen Dingen, wo sie das Empfinden haben, das tut ihnen gerade gut. Und das Traurige ist, dass viele Christen genauso leben wie viele Nicht-Christen und es macht eigentlich gar keinen Unterschied. Man hat eigentlich gar keinen Plan. Man geht zwar in die Kirchen, man geht zwar in die Gemeinden, aber die Frage ist, kommt man mit einem Plan aus der Kirche, aus dem Gottesdienst raus? 2 Personen gingen aus dem Gottesdienst raus, waren auf dem Weg nach Hause und unterhielten sich so über das Essen, was es an diesem Tag zum Essen gibt. Und dann sagte der eine zu dem anderen, Mensch, das war heute eine richtig gute Predigt, die der Pastor gehalten hat, oder? Also so das Thema war ja Geduld, hat er richtig gut gemacht, oder? Sagt der andere, ja, aber er hat 5 Minuten überzogen. Mit welchen Plänen gehen wir heute aus diesem Gottesdienst raus? Und es kann sein, dass du aus diesem Gottesdienst heute rausgehst und hast gar keinen Plan in der Hand. Warum? Weil du deine Bestimmung nicht kennst. Pläne leiten sich von einer Bestimmung ab. Denk darüber nach. Pläne leiten sich von einer Bestimmung ab. Jeder hat schon mal versucht oder sich vorgenommen, etwas zu verändern. Du hast dir vielleicht vorgenommen, abzunehmen. Ne? Man möchte abnehmen, man möchte mehr Sport machen. Man möchte weniger Chips essen abends. Ne? Nehme ich mir jeden Abend? Nee, alle. Man nimmt sich Dinge vor. Kennen wir alle. Man möchte mehr dankbar sein, mehr Sport machen und. Wir setzen Ziele und legen entsprechende Prioritäten fest und allesamt bedeutend und wesentlich. Und dennoch bedürfen all diese Ziele, all diese Prioritäten, all das, was wir tun, brauchen eine Antwort auf eine Frage, die viel grundlegender ist, nämlich warum? Warum tue ich das, was ich tue? Warum möchte ich abnehmen? Warum möchte ich weniger Chips essen? Warum möchte ich mehr Sport machen? Warum gehe ich in die Gemeinde? Wenn wir das Warum nicht klären, werden wir vermutlich unser Ziel nicht erreichen. Eine der größten Fragen der Menschheit, ihr Lieben, ist, warum bin ich hier? Warum existiere ich? Warum lebe ich? Und wenn wir in unserem Leben die richtigen Prioritäten setzen möchten, dann müssen wir das Warum unseres Lebens klären. Klären wir das Warum, wird sich auch unser Leben entsprechend ordnen. Und ich möchte dir aus biblischer Sicht dein Warum zeigen. Jesaja 43, Vers 7 heißt es, alle, die ich zu mir gerufen habe, sollen kommen, denn ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ich habe sie geformt und gebildet. Eine andere Übersetzung sagt es so, alle, die nach meinem Namen sich nennen, habe ich auch zu meiner Verherrlichung erschaffen, gebildet und gemacht. Und wir sehen weiter, auch in Epheser 2, Vers 12 heißt es, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Der Titel dieser Predigt lautet, von der Planlosigkeit zur Bestimmung, ein Leben zur Ehre Gottes. Warum sind wir hier? Warum bist du hier? Warum lebst du? Und Jesaja gibt uns eine ganz klare Antwort, weil wir zur Ehre Gottes oder zu seiner Herrlichkeit erschaffen wurden. Zu wissen, dass wir zu Gottes Ehre geschaffen sind, verändert alles, verändert unsere Prioritäten, unsere Ziele, es verändert unsere Lebensbestimmung, alles, was wir tun. Und ich weiß nicht, ob du das Wort Ehre oder Herrlichkeit, ob du was damit anfangen kannst. Wisst ihr, Ehre und Herrlichkeit sind eins oder zwei dieser Wörter, die dauernd im christlichen Setting immer vorkommen. Ja, wir sollen Gott ehren, das geschieht zu seiner Herrlichkeit. Aber mein Eindruck ist, meine Vermutung ist, dass wir gar nicht so richtig wissen, was bedeutet das eigentlich. Versuch mal, das Wort Ehre zu definieren. Jetzt mal ganz kurz im Kopf. Erklär mal, was heißt Ehre? Was heißt Herrlichkeit? Und du wirst merken, dass es gar nicht so einfach ist. Ehre oder Herrlichkeit ist nicht etwas, was man sehen kann. Du kannst Ehre nicht sehen. Du kannst die Ehre nehmen. Du kannst jemanden Ehre geben. Aber sehen ist so eine Sache. Und ähnlich ist es mit Herrlichkeit. Wenn du zum Beispiel in einem richtig wunderschönen Garten bist, dann kannst du vielleicht sagen, Mensch, dieser Garten ist herrlich. Jemand anders sieht eine Menge Arbeit. Es kommt immer darauf an, auf die Perspektive. Wenn es um Ehre oder Herrlichkeit geht, dann geht es um den Effekt oder die Wirkung von einer Sache, die auf etwas hat. Christoph Kramer, Spieler der Nationalmannschaft, der deutschen Nationalmannschaft, sagte in einem Interview zu EM 2024 Folgendes über Oliver Kahn. Zitat, wenn Oli Kahn reinkommt, bleibst du nicht sitzen, sondern stehst erstmal auf. Das hat er über Oli Kahn gesagt. Das ist Ehre. Der Effekt einer Person, eines Menschen, der bewirkt, dass du erstmal aufstehst. Also weiß nicht, ob du bei Oli Kahn aufstehen würdest. Aber das ist Ehre. Oli Kahn ist erstmal Oli Kahn. Aber den Effekt, den er auf bestimmte Leute hat, das ist Ehre. Das ist Herrlichkeit. Nimm mal auch das Beispiel elektromagnetische Strahlung. Sie ist überall, auch hier. Sie wirbelt, schwirrt hier überall. Durch elektromagnetische Strahlung können wir Radio hören, können wir Fernsehsendungen über Satellit schauen, können wir unser Handy benutzen. Diese Strahlung ist unsichtbar, aber wir erleben ihre Auswirkung durch das, was sie ermöglicht und erzeugt. Und sei es Klänge, Bilder oder dass man mit Leuten sprechen kann. Die Bibel sagt, dass kein Mensch Gott sehen kann. Wir können Gott nicht sehen. Und dennoch ist seine Gegenwart überall und zur gleichen Zeit präsent. Gott ist überall präsent. Und wir schauen uns mal dieses Wort Herrlichkeit an. Der alttestamentliche Begriff Herrlichkeit können wir am besten verstehen, wenn wir drei Worte uns anschauen. Drei Worte, die so ein bisschen ein Bild uns nehmen. Das erste Wort sehen wir hier, Kavod. Kavod bedeutet schwergewichtig oder Ehre. Das ist das eine Wort. Und in Jesaja, in unserem Text, ist das Wort Kavod gemeint. Aber um das zu verstehen, was dieses Wort Ehre und Herrlichkeit bedeutet, müssen wir uns drei Begriffe anschauen. Also das heißt hier, dass Gott oder das Kavod bedeutet schwergewichtig, Ehre, dass etwas wirklich schwer ist. Das zweite Wort sehen wir hier, Hadar. Und Hadar bedeutet anschwellen, Pracht oder Zierde, größer werden, ausbreiten, anschwellen. Und das dritte Wort seht ihr hier, Halal. Halal bedeutet leuchten, loben und lobenswert. Und Herrlichkeit und Ehre, am besten, um das zu verstehen, musst du diese drei Begriffe nehmen und dann zusammensetzen. Eine Kombination dieser Elemente bedeutet, dass die Herrlichkeit Gottes der gewichtige, strahlende Glanz Gottes ist. Mit anderen Worten, Gott selber ist das gewichtigste, schwerste und tiefste Wesen im Universum. Amen. Es gibt niemanden, der so viel Gewicht, so viel Schwere, so viel Tiefe hat wie unser lebendiger Gott. Er ist Kavod, er ist Hadar und er ist Halal. Wenn du es mit ihm zu tun hast, dann hast du es mit einem Wesen zu tun, was deep ist. Tief. Er ist nie oberflächlich. Gott geht in die Tiefe. By the way, deswegen ist es manchmal für Leute gar nicht so einfach mit Gott, weil Gott will immer in die Tiefe. Du kannst bei Gott nie oberflächlich bleiben. Gott wird immer versuchen, dich in die Tiefe zu führen. Warum? Weil in der Tiefe deiner Seele, in der Tiefe deines Herzens Dinge sind, wo du verletzt wurdest, wo du enttäuscht wurdest, wo man dir Dinge angetan hat und er sagt, hier in der Tiefe deines Seins möchte ich mein Kavod, mein Hadar und mein Halal, meine Herrlichkeit ausbreiten. Aber wie können wir das fassen? Wie können wir das fassen? Nimm mal das Beispiel, nächstes Bild bitte, vom Sonnensystem. Die Sonne ist Kavod. Die Sonne hat genug Masse, genug Strahlkraft, genug Energie, um die Planeten in einer konstanten Umlaufbahn um sich zu halten. Allein das ist ein Wunder für sich, dass das überhaupt möglich ist. Dass das komplexe Sonnensystem in dieser Art und Weise überhaupt so funktionieren kann, verdankt es nur, weil die Sonne Kavod, genug Schwere, genug Masse hat, um alles um sich in einer konstanten Umlaufbahn zu halten. Die Erde wird nicht sagen, ich habe jetzt keine Lust, ich nehme mal einen anderen Weg. Sollte sie sich gut überlegen, kann kalt werden und finster. Und interessant ist, ich weiß nicht, also Wir haben ja nicht mehr 9 Planeten um die Sonne, sondern nur noch 8. Weil Pluto, nächstes Bild bitte, mit Pluto, er wurde leider ein bisschen, mit ihm hat man es nicht so gut gemeint. Pluto, ich habe mal nachgeschaut, wurde im Jahr 2006 von der Internationalen Astronomischen Union, wurde Pluto das Planetenrecht entzogen. Ja, Pluto ist kein Planet mehr seit 2006. Betet für Pluto, dass er in den Gottesdienst kommt und Jesus kennenlernt. Ich glaube, er braucht Seelsorge. Ja? Also Pluto ist kein Planet mehr, sondern es wird nicht mehr aufgezählt unter den 8 Planeten. Jetzt stellt euch mal vor, Pluto sagt sich, ich habe keine Lust mehr, ich fühle mich echt mies behandelt hier von der Union. Und Pluto startet einen Boykott. Stell dir mal vor, Pluto würde sagen, so, Sonne, mit dir nehme ich es jetzt auf, verpiesel dich jetzt mal, ich bin jetzt das Zentrum und du kannst jetzt mal ganz verschwinden. Würde gar nicht funktionieren, weil Pluto nicht genug Masse, nicht genug Kraft, nicht genug Strahlkraft hat, sofort, wenn Pluto in die Mitte käme, würden alle anderen Planeten würden sofort in irgendwelche andere Bereiche, Bahnen hinausgeworfen werden. Es würde kalt werden, es würde ungemütlich werden. Ein solcher kosmischer Coup würde unser ganzes Sonnensystem ins Chaos stürzen. Sofort. Alles würde aus der Bahn geworfen werden. Übertragen wir das mal auf die innere Welt des Menschen. Wenn wir etwas zu Kleines oder zu Schwaches in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, etwas, das Kavot mangelt, dann geraten Aspekte unseres Lebens aus der Bahn. Unsere Beziehungen, unser Innerstes, unsere Vorstellung vom Leben, unsere Kreativität, unsere Emotionen, alles geht in Unordnung. Alles geht ins Chaos, sobald in unserem Zentrum das, worum es in unserem Leben geht, wenn anstatt Gott als Kavot, als Schwere, als das, worum es unser Leben geht, wenn plötzlich ein anderer Mensch im Zentrum steht, wenn plötzlich deine eigene Wertvorstellung, deine eigene Bestreben auf und nach Macht, nach Geld, nach Sex, nach Drogen, nach Unabhängigkeit, wenn Gott nicht kavot ist, nicht herrlich. Wenn wir ihm nicht die Ehre geben, sofort fängt sich an, unser Leben in Richtung Chaos auszuwirken. Das wird passieren. Das ist die Konsequenz, ob es dir gefällt oder nicht. Und wir sehen es, es hat begonnen in der Bibel, im 1. Buch Mose, 1. Mose 3, Vers 6, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben, und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihm ihren Mann bei ihr und er aß. Merkt ihr was? Plötzlich wurde das, was Gott eigentlich an Plan, an Willen für sie hatte, plötzlich haben sie gesagt, nein, wir haben jetzt einen Plan und unser Willen für unser Leben. Wir möchten jetzt so leben, wie es uns gefällt. Das heißt, Gott, sein Kavot, seine Herrlichkeit, seine Ehre, rückte zur Seite und jetzt sahen sie etwas anderes Begehrenswertes und ihr Herz, ihr Innerstes fing an, sich dem zu nähern und wollte das haben, was sie begehrt haben. Du fragst dich vielleicht, warum das Chaos in dieser Welt so da ist, warum Gott das alles zulässt. Ich sag dir den Grund, weil Menschen nicht Gott als Kavot haben, sondern alles andere und im schlimmsten Fall sich selbst. Und dann sehen wir die Konsequenz. 1. Mose 3, Vers 10, da sagte er, ich hörte deine Stimme, Adam, sagte das, im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Seht ihr? Scham, Flucht und Furcht sind die ersten Folgen der Sünde. Sofort. Gott war nicht mehr im Zentrum. Was anderes war im Zentrum. Und sofort. Scham, Furcht und Flucht war vorher nicht da. Der Mensch kam nicht nur ins Driften, in ein schwarzes Loch. Der Mensch war völlig aus seiner Umlaufbahn rauskatapultiert. Er war nicht mehr da. Und wir sehen es hier, 1. Mose 3, Vers 23. Gott sorgte auch dafür und er sagte, und der Herr Gott schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus. Warum? Weil er sagte, so wie du jetzt lebst, du lebst nicht mehr mit mir im Zentrum, sondern du lebst mit dir im Zentrum. Und das ist nicht das Leben, was ich für dich gedacht habe. Du musst jetzt raus, bevor du noch von dem Baum des Lebens isst. Weil wenn du von dem Baum des Lebens isst, wirst du eine Ewigkeit in dieser Position verharren. Deswegen schickte Gott Adam und Eva raus, weil da gab es noch einen anderen Baum. Es gab den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und es gab den Baum des Lebens. Und hätten sie von dem gegessen, dann hätten sie sich für immer diesen Fluch auf sich gelegt. Und Gott hat gesagt, stopp, raus, ich muss euch schützen und ich stelle euch wieder her. Es kommt eine Zeit, wo ich jemanden schicke, der euch zu mir zurückführen wird. Amen. Adam und Eva waren wie Pluto, wenn Pluto so wäre. Ja? Sie wollten kavot sein, ihre Entscheidung stürzte sie aber ins Chaos. Die Bestimmung des Menschen war es, nicht selbst kavot zu sein, herrlich zu sein, Ehre zu geben. Die Bestimmung war es, dass Gott ihr kavot ist. Amen. Aber wenn nur das Zentrum unseres Lebens, unserer Seele, dass wir am meisten verherrlichen, Gott kavot ist, dann wird Gott alle verschiedenen Aspekte der Menschlichkeit in ausgewogene Umlaufbahn ziehen und dieses Licht, das Licht Gottes, seine Herrlichkeit, wird in jeden Winkel unserer Seele, unsere innere Welt verwandeln. Lest mal 2. Korinther 4, 6 bis 7. Denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Im Angesicht von Jesus erkennen wir die Herrlichkeit Gottes. Und dann heißt es weiter, doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Fühlst du dich manchmal schwach, kraftlos, elendig? Normal. Hier steht's: in schwachen Körpern. Wir sind nicht die Superhelden. Christus ist der, der in mir die Kraft ist, der mir hilft zu leben, wie es ihm gefällt. Es geht um ihn, es geht nicht um mich. Aber er nimmt mich mit auf diese Reise und verwandelt mich. Wenn Gott dein Zentrum ist, wird er durch seine Kraft alle Aspekte deines Lebens anfangen, in die richtige Umlaufbahn zu bringen. Und ich finde es so wichtig. Wir haben jetzt gehört, vorhin 5 Jugendliche haben gestern eine Entscheidung für Jesus getroffen. Das ist wunderbar, Amen. Wir haben gestern so einen tollen Abend gehabt. Ein junges Mädel sitzt heute hier, der auch eine Entscheidung gefällt hat. Und das ist so wichtig, dass wir für diese Menschen beten. Denn warum? Gott kommt in die Mitte und jetzt geht es darum, dass sie die Umlaufbahnen wirklich um Gott anfangen zu ziehen. Denn wir wissen, es gibt vieles in diesem Leben, was eine gewisse Gravitation, eine gewisse Schwere, eine gewisse Herrlichkeit ausstrahlt und die Leute fangen an, dem nachzugehen. Wenn Gott dein Zentrum ist, wird er durch seine Kraft alle Aspekte deines Lebens in die richtige Umlaufbahn bringen. Vielleicht nicht so, wie es du dir vorstellst, aber vertraue seiner Weisheit. Schauen wir uns mal den Bibeltext ein bisschen genauer an. Lesen wir nochmal Jesaja 43, Vers 7. Alle, die nach meinem Namen sich nennen, habe ich auch zu meiner Verherrlichung erschaffen, gebildet und gemacht. Jesaja 43, Vers 7 ist ein Teil eines größeren Bildes, eines größeren Abschnitts im Buch Jesaja, der sich um die Rückkehr des israelitischen Volkes aus dem babylonischen Exil und der Wiederherstellung von Gottes Volk kümmert. Jesaja 43, dieser Abschnitt, spricht darüber, dass Gott durch den Prophet Jesaja zu den Israeliten sagt: Passt auf, ihr seid nicht verlassen. Ich bin immer noch euer Gott. Ich kümmere mich um mein Volk. Ihr seid mein auserwähltes Volk. Und ich gebe euch Hoffnung und ich versichere euch, dass ich euch nie vergessen habe und euch zu mir zurückholen werde. Das ist, steht über Jesaja 43, dieser größeren Abschnitt, dieser ganze Kontext. Er sagt, auch wenn ihr eure Identität verloren habt zurzeit, ihr seid nach meinem Namen gerufen. Ihr seid meins. Ihr gehört mir. Ich werde euch nie verlassen. Ich werde euch nie verlassen. Und wir können uns vorstellen, diese hunderte von Jahren im Exil, wo sie nicht gelebt haben, wie Gott es sich für sie gedacht hat, wo sie nicht ihre Bestimmung gelebt hat, wo Traurigkeit, wo Enttäuschung da war, wo sie vielleicht auch zu Gott geschrien haben. Und Gott kommt zu diesem Volk durch Jesaja und er erinnert sie an ihre Identität. Er sagt ihnen, wer sie sind, dass sie es nicht vergessen sollen. Warum? Weil Gott es nicht vergessen hat. Gott vergisst nie, wer wir sind. Gott vergisst nie, wer du bist. Wir vergessen es manchmal, wer wir sind. Wir sind manchmal verunsichert. Wir wissen es mal, aber er vergisst es nie, wer wir sind. Gott erinnert sein Volk daran, dass er sie erschaffen und geformt hat. Er verspricht sie durch schwierigen Zeiten und das heißt auch in diesem ganzen Kontext, dass er sie durchs Wasser und durchs Feuer hindurch führen wird, dass sie keinen Schaden nehmen werden. Gott betont, dass die Israeliten, das Volk Israel, zu seiner Ehre geschaffen wurden. Nebenbei bemerkt, das hat sich nie verändert. Amen. Das Volk Israel ist immer noch Gottes auserwähltes Volk Israel. Es hat sich nie verändert. Theologische Meinung gibt es sowohl in die Richtung als auch in die Richtung. Aber wir glauben, ich glaube, das Volk Israel ist immer noch Gottes auserwähltes Volk Israel, mit dem er einen Plan hat. Aber diese Verse dienen nicht nur dem Volk Israel, sondern die dienen allen, die die Bibel lesen und sie können es alle auf sich münzen. Warum? Weil Gott sagt, auch wenn du aus deinem Plan herauskatapultiert wurdest, auch wenn du gefühlt im Exil lebst, du bist immer noch mein. Du hast eine Identität, ich hole dich zu mir zurück und ich stelle dein Leben wieder her. Und ich führe dich auf rechten Pfad und du wirst ein Segen sein für viele. Amen. Was auch immer du für Zerbruch in deinem Leben erlebt hast, und hier sind einige, die haben solche schlimme Dinge auch erlebt. Sie haben Enttäuschungen erlebt, sie haben Verrat erlebt, du hast Missbrauch erlebt. Vielleicht hast du auch Dinge getan, du hast auch anderen wirklich geschadet. Du hast andere ins gefühltes Chaos, ins Verderben geführt. Gott sagt, wenn du zu mir kommst, wenn ich dein Kavod bin, wenn ich deine Herrlichkeit bin, wenn ich deine Ehre bin, werde ich machen? Ich werde dich zu mir ziehen und dein Leben fängt sich an, in richtige Bahnen zu ordnen. Was für eine Hoffnung. Das ist das Evangelium, ihr Lieben. Das ist die gute Nachricht. Er ist gekommen, um uns wiederherzustellen, um uns an den rechtmäßigen Ort zu setzen, wo wir hingehören, nämlich an der Seite unseres himmlischen Vaters, Umlaufbahnen ziehend, um ihn, um seine Herrlichkeit zu sehen und erleben. Amen. Du bist zu viel Größerem geschaffen, zu viel größerer Herrlichkeit und Ehre, als die Welt dir jemals bieten kann. Das, was du irgendwo vielleicht suchst oder gesucht hast, wir haben es gestern von Ben, von seiner Geschichte gehört, und er hat den jungen Leuten gesagt, hört auf, in der Welt zu suchen. Hör auf, in der Welt zu suchen. Komm zu Gott, komm zu Jesus. Er ist deine Herrlichkeit. Komm zu ihm. Und wie wunderbar war es, als plötzlich 5 junge Leute aufstanden und gesagt, ja, ich merke, ich will, dass er, wir haben es von gehört, mein Gott ist. Dass er das Zentrum meines Lebens ist. Halleluja. Wir können nur Halleluja sagen. Was tut Gott in unserer Mitte, ihr Lieben? Was tut er in unserer Mitte? Preisen wir ihn dafür? Loben wir ihn dafür? Schauen wir uns mal den Text ein bisschen näher noch an. Alle, die nach meinem Namen sich nennen, heißt es hier, habe ich auch zu meiner Verherrlichung erschaffen, gebildet und gemacht. Wenn du Gott ehren möchtest, dann musst du dir über drei Aspekte Gedanken machen. Und wenn du die richtigen Prioritäten in deinem Leben setzen musst, musst du über drei Dinge dir Gedanken machen, die der Text uns gibt, die der Text uns zeigt. Das erste ist, deine Identität ist in Gott. Das heißt, die nach meinem Namen sich nennen. Das zweite ist, dein Leben kommt von Gott. Das heißt, die ich erschaffen, gebildet und gemacht habe. Und das dritte ist, deine Bestimmung ist es, Gott zu verherrlichen. Es heißt nämlich jetzt zu seiner Verherrlichung. Schauen wir uns mal die Identitätsfrage an. Gott hat uns nach seinem Namen genannt. Jetzt höre ich gerne einen Amen. Aber was heißt das? In der Bibel spricht, ist der Name, bedeutet der Name, eine zentrale Bedeutung. Theologisch ist es sehr wichtig. Ein Name, den Gott Menschen gibt, repräsentiert immer Identität, Berufung und Beziehung zu Gott. In der Bibel ändert Gott an manchen Stellen den Namen von Leuten. Abraham wurde zu Abraham. Abraham heißt dann Vater vieler Nationen. Sarai wurde zu Sarah. Sarah, was heißt die Fürstin? Ich bin mit einer Fürstin verheiratet. Jakob wurde zu Israel. Was heißt Israel? Gottes Kämpfer. Ein von Gott gegebener Name symbolisiert, dass die Person zu Gott gehört und eine spezielle Bedeutung hat. Amen. Jesaja 43, Vers 7 sagt, dass diejenigen, die nach Gottes Namen genannt sind, eine einzigartige Identität und Zugehörigkeit zu Gott haben. Wir haben letzte Woche fünf Menschen hier getauft. Ist es nicht wunderbar? Letzte Woche taufen wir 5 Leute. Davor den Sonntag entscheidet sich einer für Jesus hier. Und gestern Abend entscheiden sich 5 junge Leute für Jesus. Hey, das ist Gott. Und wenn wir Menschen taufen, worauf taufen wir die Leute? Habt ihr genau hingehört? Auf den Namen was? Des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Grunde genommen heißt es, Gott selbst graviert sich in unser Herz ein. Lest selbst, Offenbarung 2, Vers 17. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Jeder, der zu Jesus kommt, an Jesus glaubt, bekommt einen Namen, den niemand kennt. Du hast einen Namen und es heißt, seinen Namen in dein Herz hineinbekommen. Nun, was hat das für eine Bedeutung? Wisst ihr, als ich geboren wurde, habe ich einen Namen bekommen. Logisch, meine Eltern gaben mir einen Namen. Aber ich hieß nicht Jürgen. Ich hieß Juri. Ich hieß ursprünglich Juri. Als wir nach Deutschland kamen, wurde meinen Eltern empfohlen, diesen Namen zu ändern. Wegen der Integration. So gut lief es damals. Wurde dann irgendwann verändert. Ich aus Juri wurde Jürgen. By the way, Jürgen ist jetzt nicht der modernste Name für Leute in meinem Alter, aber ich habe meinen Frieden damit geschlossen, nach vielen Jahren. Mein neuer Name steht in meinem Personalausweis. Es steht nicht Juri dort. Nein, alles gut. Ich habe Frieden damit. Aber weißt du, wenn ich genug triftige Gründe vorschieben würde, ist gar nicht so leicht, einen Namen wieder zu ändern, aber wenn ich genug Gründe vorschieben würde, könnte ich wieder meinen Namen ändern. Meinen ersten Namen nahmen mir meine Eltern. Meinen zweiten Namen könnte ich mir nehmen. Die Botschaft ist folgende. Der Name, den Gott dir gibt, kann dir niemand nehmen. That's the point. Der Name, den Gott in dich eingraviert, kann dir niemand nehmen. Jesaja 56, Vers 5. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden kann. Und das gilt sowohl für das Volk Israel, es gilt auch für dich. Amen. Du bist eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch, eine neue Kreatur, von Gott gewollt, von Gott geliebt, erschaffen. Und er hat dir einen Namen gegeben. Und dieser Name ist in den verborgensten Winkeln deines Seins. Sein Name ist darin verankert. Du gehörst ihm. Halleluja. Du gehörst ihm. Und jetzt die Frage, was verbindest du mit deinem Namen? Ich meine deinem richtigen Namen. Also den Namen, den man dir gegeben hat, von deinen Eltern. Gott sagt, ich gebe dir einen neuen Namen, seinen Namen. Weißt du, auf diesem Stein steht nicht Versager. Auf diesem Stein steht nicht Fehler. Auf diesem Stein steht nicht Ablehnung. Auf diesem Stein steht nicht Lügner. Auf diesem Stein steht nicht Sünder. Auf diesem Stein steht nicht hoffnungsloser Fall. Auf diesem Stein steht sein Name. Halleluja. Sein Name. Dir wurde sein Name eingraviert in dein Herz. Und weißt du, warum nur Gott dir seinen Namen geben kann? Nur Gott allein sieht, wer du wirklich bist. Nur Gott allein. Er sieht, wer du bist. Wenn du weißt, wer du wirklich bist, weißt du auch, was du lebst. Wenn wir das Warum nicht klären, werden wir unser Ziel vermutlich nicht erreichen. Wenn wir das Warum klären, werden sich auch unsere Prioritäten klären. Ihr Lieben, deine Identität setzt deine Priorität. Deine Identität setzt deine Priorität. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du darin Kämpfe hast, wenn du Zweifel hast, wirst du entsprechende Prioritäten setzen, wird sich dein Leben entsprechend auswirken. Je mehr du weißt, wer du bist, dass Gott selbst, dass du Gott gehörst, wirst du dich automatisch in seine Umlaufbahn begeben. Zweiter Punkt. Dein Leben kommt von Gott. Hier heißt es nochmal, alle, die nach meinem Namen sich nennen, habe ich zu meiner Verherrlichung, und hier heißt es, erschaffen, gebildet und gemacht. Weißt du, wie du Gott am meisten Ehre bringen, also wie du am meisten Gott Ehre bringen kannst, auch wie du anfängst, auch die richtigen Prioritäten zu setzen? Indem du anfängst, dich selbst zu lieben. Wenn du anfängst, dich selbst zu lieben, fängst du selbst an, zu dem Kanal zu werden, der Liebeskanal für dich selbst. Denn das höchste Gebot, sagt Jesus an einer Stelle, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir können es nicht trennen. Wenn wir uns selbst lieben, achten wir darauf, dass wir keine Dinge tun, die uns zerstören können. Jemand sagte einmal, und jetzt hört man, das ist echt nachdenkenswert. Die Tragödie des Lebens ist nicht der Tod. Vielmehr ist es das, was wir zulassen, in uns zu sterben, während wir leben. Darüber musst du also einfach mal nachdenken. Die Tragödie des Lebens ist nicht der Tod. Vielmehr ist es das, was wir zulassen, in uns zu sterben, während wir leben. Und jetzt kannst du dich fragen, wie viel Tod lässt du selber zu in deinem Leben? Gott möchte das nicht. Gott möchte, dass du lebst. Gott möchte, dass du aufblühst. Er möchte, dass du von seinem Kavod selbst in deinem Leben empfängst. Seine Herrlichkeit. Amen. Das dritte ist, deine Bestimmung ist es, Gott zu verherrlichen. Wisst ihr, es gibt zwei Dinge, die Gottes Herrlichkeit nicht anerkennen. Der Teufel und sein Gefolge und die gefallenen Menschen. Die erkennen Gottes Herrlichkeit nicht an. Viele Menschen kennen ihre Bestimmung nicht, weil sie die grundlegende Voraussetzung verpasst haben, dass es in ihrem Leben nicht um sie geht, sondern um Gott. Es geht um ihn. Gott sagt, ich habe dich zu meiner Ehre geschaffen. Sorry. Und wir haben sowas in unserer Gesellschaft und auch in den Kirchen und in den Gemeinden den Fokus, So sehr auch manchmal, dass es immer um unseren eigenen Segen geht. Versteht mich bitte richtig, es ist okay, sich segnen zu lassen. Aber wenn es immer nur um uns geht, dann haben wir unser Leben, dann haben wir das irgendwie das Ganze mit Gott nicht verstanden. Man fragt sich, was ist für mich drin? Was ist hier mein Segen? Ich war vor vielen Jahren in der Ukraine, das erste Mal auf Missionseinsatz. Und wisst ihr, was mich am meisten beeindruckt hat, war die Großzügigkeit und die Gastfreundschaft dieser armen Leute. Manche Leute, die haben Wochen, teilweise Monate dafür gespart. Warum? Damit wir, wenn wir essen, das Beste auf den Tisch bekommen. Ich sage nicht, dass ich mich immer dabei gut gefühlt habe. Das war zu viel, das wäre nicht nötig gewesen. Hätten sie mich vorher angerufen, hätte ich gesagt, das ist nicht nötig. Aber der Punkt ist der, sie haben nicht mich angerufen, darum ging es. Sie haben mit Gott darüber gesprochen wahrscheinlich. Weil die gesagt haben, wir wollen von der Herrlichkeit, die Gott in unserem Leben tut, wir wollen es einfach weitergeben. Und Gottes Herrlichkeit war in diesen Wohnungen, in diesen Häusern mehr spürbar und erlebbar, als ich es oft hier in deutschen Häusern erlebe und sehe. Warum? Weil dort Menschen sind, die alles für Gott geben. Klar ist das auch eine kulturelle Frage. Aber wollen wir Reich Gottes Kultur oder diese Kultur dieser Welt? Das Ziel unserer Existenz ist es, Gott zu verherrlichen. Alles, was wir tun, wer wir sind, soll auf seine Größe und Herrlichkeit hinweisen. Ihr Lieben, ich wünsche mir und ich bete und ich hoffe du auch für eine Gemeinde, die danach sich sehnt, nach seiner Herrlichkeit. Und dass wir aufhören, wenn du es tust, einfach Gemeinde zu spielen. Einfach nur deine Zeit abzusitzen. Gemeinde ist mehr als Gottesdienst. Gemeinde ist Beziehung. Gemeinde ist Leben. Gemeinde ist nicht Institution. Gemeinde ist Idee vom Reich Gottes in dieser Welt. Seine Herrlichkeit sich hier ausbreiten kann. Wie geschieht das praktisch? Wenn Gott wie die Sonne ist, dann sind wir wie der Mond. Er ist die Sonne. Gott ist das Licht, aber wir reflektieren es. Jesus sagte es einmal in Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Und ich sagte anfangs, wenn wir in unserem Leben die richtigen Prioritäten setzen, dann müssen wir das Warum unseres Lebens klären. Klären wir das Warum, wird sich auch unser Leben entsprechend entfalten. Wenn du mehr Ehre für dich selbst suchst und Gott weniger Ehre in deinem Leben bekommt, bewegst du dich in falsche Richtung geistlich. Wenn du jedoch darin wächst, deine Bestimmung zu leben, wird deine Leidenschaft für seinen Namen, seine Ehre und seine Anerkennung zunehmen. Gott sagt in Jesaja 42, Vers 8, ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Göttern bildern. Du kannst Gott die Ehre nehmen, wie viel du willst, durch deinen Lifestyle. Und es gibt Leute, die leben Jahr für Jahr und ihrem Leben verändert sich fast gar nichts geistlich. Du kannst es weiterhin tun. Aber Gott sagt, meine Ehre lasse ich mir nicht nehmen. Du kannst weiter driften, irgendwo hin. Aber Gott sagt, heute Morgen lädt dich ein, komm zu mir. Und ich werde dafür sorgen, dass dein Leben gesegnet ist. Amen. Jemand schreibt, wenn du versuchst, Gottes Ehre für dich selbst zu nehmen, bist du wie ein kosmischer Dieb. Wie auch immer Gott dich gesegnet hat, sei es Intelligenz, Aussehen, Reichtum oder deine gesellige Persönlichkeit, Gott soll die Ehre erhalten, denn er ist derjenige, der sie dir gegeben hat. Und wie fangen wir jetzt an? Wir fangen bei Jesus an. 2. Petrus 3, Vers 18 heißt es, wächst aber in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Jesus Christus ist die größte Offenbarung von Gottes Herrlichkeit. Amen. Komm zu ihm. Fang bei ihm an. Lebe dein Leben für und mit ihm. Amen. Ich möchte wiederholen. Schaut mal hier. Ein Leben zur Ehre Gottes beginnt damit, dass du weißt, dass deine Identität in Gott ist. Zweitens, dass dein Leben von Gott kommt. Und drittens, dass deine Bestimmung es ist, Gott zu verherrlichen. Und ich möchte mit einem sehr coolen Beispiel zum Thema Ehre enden. Und das habe ich von Michael. Noch nicht das Bild bitte zeigen. Und zwar, er hat mir etwas geschickt, und zwar von der rumänischen Nationalmannschaft. Nur um euch zu zeigen, was Menschen mit Ehre auch alles machen können. Und das mal zu übertragen auf unser Leben mit Gott. Ist Folgendes passiert: Die rumänische Nationalmannschaft, als sie im Achtelfinale in München ausgeschieden ist, hat einen Brief hinterlassen in der Kabine. Und auf diesem Brief stand Folgendes: Die UEFA Euro 2024 war für uns alle eines der wichtigsten Fußballerlebnisse bisher und wir sind sehr froh, dass die Bühne, auf der sie stattfand, Deutschland war. Jedes Spiel, jede Emotion, jedes Erlebnis hat uns zusammengebracht, um die Magie des Fußballs zu spüren. Wir verlassen Deutschland mit dem Gefühl, dass wir für Rumänien alles gegeben haben und sind dankbar für alles, was wir hier erlebt haben. Es war eine Ehre, Teil der größten Familie des europäischen Fußballs zu sein. Vielen Dank, dass Sie uns das Gefühl gegeben haben, zu Hause zu sein. Wir sind dankbar für die angebotenen Konditionen. Sie sind ein wichtiger Teil des schönen Erlebnisses, das wir bei der Euro 2024 hatten. Und was Sie gemacht haben, Sie haben den Raum komplett geputzt, alles gereinigt und haben diesen Brief hinterlassen. Das ist Ehre. Hier sind Menschen, die ehren ein Land. Hier sitzen Christen, die ehren Christus. Amen. Und ich lass uns beten, dass unser Leben genau so ist. Herr, Gott, es ist mir eine Ehre, ich gehe gerne davon, es ist mir eine Ehre, für dich zu leben. Für dich da aufzuräumen, wo du es möchtest. Für dich da anzufangen, einen Unterschied zu machen, wo du es möchtest. Für dich da anzufangen, meine Stimme zu erheben, wo du es möchtest. Für dich anzufangen, zu lieben, wo du es möchtest. Lass uns von dieser Mannschaft ein Beispiel nehmen und von der Planlosigkeit zur Bestimmung hierüber wandeln, ein Leben zur Gottes Ehre. Lass uns die Augen schließen. Jesus, danke dir. Danke für dein Wort. Danke für deinen Zuspruch. Danke, dass du uns dazu berufen hast, dich im Zentrum zu haben, mit dir zu leben. Und ich segne uns jetzt, dass wir dich wirklich als Kavod, als Hadar und Halal, deine Ehre, deine Herrlichkeit im Zentrum eines Lebens, jeden Lebens hier steht. Und dass die Götter und die Götzen, die wir uns aufgerichtet haben, vielleicht sogar auch, sind wir sogar davon überzeugt, dass so wie wir gerade leben, dass es dein Wille ist. Hilf uns zu sehen, da wo wir auf falschen Bahnen sind. Hilf uns zurückzukommen zu dir, um dich zu ehren, dich zu verherrlichen, unser Leben mit dir im Zentrum zu leben und aus dem heraus unsere Prioritäten zu setzen. Denn das macht den gewaltigen Unterschied. Prioritäten entspringen aus einer Bestimmung. Ich bete jetzt um deinen Segen, dass wir alle deine Bestimmung mehr und mehr kennen und sehen. Wer du bist, wer wir sind und wer mein Nächster ist.